Dies ist der Predigt-Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und motiviert werden, Menschen zu beschenken.
Marcel, schön, bist du da? Bevor wir einsteigen, ich habe ein Slido vorbereitet. Slido, da ist eine Möglichkeit, auch für euch im Livestream, vielleicht kommt euch irgendwie eine Frage während dem Talk von dem, was wir so bereden. Wenn dir was kommt, kannst du das gerne schreiben. Wir schauen mal, ob wir Zeit haben, die noch zu beantworten. Oder vielleicht fließen sie auch schon rein. Genau, könnt ihr das abscannen und dann kommen die Fragen rein. Marcel, ich war vor ein paar Wochen bei euch und ich habe zwei Fotos gemacht. Das erste Foto, das zweite Foto, wir standen oben auf dem Berg hinter eurem Haus und es ist wunderschön. Für all die, die nicht wissen, wo das jetzt ist, von wo seid ihr heute Morgen angereist?
Ja, also genau von da, wo das Bild ist. Aus Valtaina, und das ist oberhalb von Langquart. Also wenn man von Langquart Richtung Davos fährt, ins Prättigau rein, dann kommt man bei der zweiten Ausfahrt nach Valtaina.
Genau.
Das ist ein kleines Bergdorf auf 1100 Meter und da hat es ja, so 100 Einwohner beidseitig des Tals.
Wie war das? Gab es mehr Kühe als Einwohner oder... Darf man den Vergleich nicht machen?
Was gab's?
Kühe. Hat es mehr Kühe als wie Einwohner bei euch im Dorf?
Weiß ich nicht. Ja, wie viel? Das, was, 130 Einwohner sind okay. Da oben. Was meinst du mehr?
Nein, ob es Kühe.
Ach, Kühe. Kühe. Ja, Kühe gibt es bestimmt viel mehr.
Ja.
Sorry, das habe ich nicht verstanden. Ja. Trotz meinen Hörgeräten, ich bin da am Testen.
Ja. Schön, bist du da. Deine Geschichte fängt sehr früh an. Und da wollen wir heute Morgen einsteigen. Unter dem Thema von allen verlassen und doch nicht aufgegeben. Du bist mit 3,5 Jahren adoptiert worden. Was ist eigentlich mit deinen leiblichen Eltern passiert? Oder auch die Großeltern? Nimm uns ein bisschen mit rein, so ganz am Anfang von deinem Leben. Was ist da passiert? Woran erinnerst du dich noch?
Also ganz am Anfang war es halt so, dass mein Vater herausgefunden hat, dass meine Mutter schon ein Kind hat von einem anderen Mann. Und das ist natürlich in einer katholischen Familie war das eine Schande quasi, sowas zu haben, und darum war er fast gezwungen, meine Mutter wegzuschicken. Und dann bin ich halt bei meinen Großeltern die ersten 3,5 Jahre aufgewachsen oder groß geworden.
Genau, und dann hat das ja auch mehr oder weniger plötzlich ein Ende gefunden, dass du bei deinen Großeltern sein konntest. Großmutter ist ja dann krank geworden. Und wie ist das dann weitergegangen mit dir? Wie müssen wir uns das vorstellen? Du bist ja auch nicht mehr der Allerjüngste, also da reden wir von vielen, vielen, vielen Jahren. Wie ist das damals gewesen mit Adoption und so weiter?
Ja, da war halt eine Familie, Bader im Kanton Aargau, haben die gewohnt und ich wurde dann per Zeitungsannonce ausgeschrieben, dass da ein Kind zum Adoptieren wäre, und diese Bader haben selber keine Kinder gekriegt und haben sich natürlich mega gefreut, dass es da eine Möglichkeit gibt, so ein kleiner Junge zu adoptieren. Ja, das sind sie, genau. Ja.
Weiß nicht, kannst du dich daran erinnern, wie muss ich mir das vorstellen? Ich sehe eine Zeitungsannonce, vielleicht war da noch nicht mal ein Bild, sondern da ist ein lieber kleiner Junge, der ist zum Abzugeben. Und sind die dann mal vorbeigekommen, haben sich die... angeschaut, ja, was ist denn für ein Junge? Weißt du, wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, das war so. Die kamen da mal vorbei und haben mich besucht dort bei meiner Familie, und ja, das weiß ich noch, als die gekommen sind. Und später haben sie mich dann auch wirklich abgeholt, wurde ich dann adoptiert, das war 1968, ja. Genau, da habe ich eine neue Familie gekriegt, ja.
Wie müssen wir uns das vorstellen? Du als Kind, als Junge, eben irgendwie bei den Eltern hat es nicht funktioniert, bei den Großeltern ging es nicht mehr. Dann warst du dann im Aargau bei den Adoptiveltern. Was hat das mit dir gemacht als Kind? Wie bist du aufgetreten? Warst du glücklich? War jetzt alles super? Endlich mal geregelt alles? Oder wie ist das gestartet, diese Zeit mit den Adoptiveltern?
Nein, das war natürlich eine riesen Geschichte, das war eine Entwurzelung meiner Herkunftsfamilie. Natürlich, die Familie Bader, die hat das natürlich sehr gut gemeint und die haben gedacht, sie würden mir was Gutes tun. Aber für mich war es natürlich, ich war voller Rebellion gegen diese neuen Eltern und ich habe mich schwer damit getan, ihnen zu gehorchen und das zu tun, was sie von mir verlangen. Ja.
Du hast dann schon früh angefangen, Alkohol zu trinken. Ich meinte mit 5 Jahren oder irgendwie recht früh. Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist so ein junger Bub, wie kommt der an den Alkohol? Warum ist das auf einmal ein Weg?
Ja, das war einfach, wir hatten Bauarbeiter bei uns im Haus, die haben Umbauarbeiten gemacht und ich durfte dann für die Bier kaufen und Znüni einfach zum Essen, ja, haben die mich geschickt und ich durfte immer das Retourgeld behalten und dann habe ich halt mal ein paar Bierflaschen mehr gekauft und habe die auf dem Heimweg im Gestrüpp versteckt, ja, und habe die dann später getrunken, genau. Das war dann so mein erster Rausch.
Du bist ja dann irgendwann eingeschult worden. Wie müssen wir uns das vorstellen? Der rebellisch daheim, dann in der Schule, Schulkontext, Lehrer, nochmal Autoritätsperson. Wie warst du als Kind in der Schule?
Unerträglich. Also, ich habe mir immer gewünscht, niemals so ein Kind haben zu müssen, wie ich damals war. Also einfach wegen halt dieser Rebellion und ungehorsam und auch lernbehindert, würde ich sagen, heute. Ich konnte einfach das alles nicht so auf die Reihe kriegen wie andere Schüler, die haben alles so schnell gemacht und konnten dann nach Hause und ich musste immer noch länger in der Schule bleiben und meine Rechnungen lösen und was weiß ich und so. Es war wirklich für mich eine sehr schwere Zeit, die Schule.
Hast du jemals in dieser Schulzeit am Anfang schon überlegt, irgendwie wieder von zu Hause abzuhauen?
Ja, das habe ich. Ich habe dann auch mal, ich bin dann auch mal abgehauen. Ich habe von meinen Adoptiveltern Geld gestohlen und habe mir dann ein Zugbillett gekauft von Thurgi nach Schönenwerth. Also Thurgi ist im Kanton Aargau zwischen Baden und Bruck und Schönenwerth ist im Kanton Solothurn und dann bin ich da irgendwie als Schüler. Ich weiß nicht, wie alt ich dort war, aber da habe ich mal das probiert und bin dann irgendwann nachts um 11 in diesem schönen Wert angekommen.
Aber du bist dann adoptiert worden, warst dann quasi weg von der alten Heimat, bist dann zurück. Wusstest du eigentlich noch, du warst ja eigentlich noch ein Kleinkind, wusstest du noch, wo die Großeltern wohnen, hast du die dann eigentlich gefunden?
Ja, ich habe die gefunden. Wie das genau vor sich ging, habe ich keine Ahnung mehr. Aber ich habe sie gefunden und mein leiblicher Vater hat mich damals wieder zurückgebracht zu den Adoptiveltern. Aber damals habe ich gar nicht gewusst, wer mein leiblicher Vater ist. Also ich habe ja den nicht so viel gesehen, oder?
Du bist irgendwann dann aus der Schule geflogen. Da gab es ja irgendwie noch einen Vorfall mit dem Lehrer. Nimm uns mal kurz damit rein. War dann das Fass übergelaufen? Oder wie kam es dazu, dass du dann von der Schule geflogen bist?
Also die offizielle Schule, die habe ich schon fertig gemacht, aber das Werkjahr, da bin ich dann rausgeflogen, weil ich ja mit den Lehrern halt nicht so klar kam.
Ja. Lehrer sind auch schwierige Personen. Ich bin ja mit einem Lehrer verheiratet.
Nicht alle, ich habe einen guten Freund, der Lehrer ist, und der hat mich auf einer Bergtour, hat er mal zu mir gesagt, Marcel, ich möchte dich um Vergebung bitten für all das, was dir die Lehrer angetan haben. Und dann haben wir geweint und das war so ein tiefer Moment.
Nein, es gibt wirklich gute Lehrer. Ja. Das gibt es auch. Die meisten Lehrer. Jetzt sind wir irgendwie Schule fertig, da das Werksjahr nicht ganz sauber vollendet. Und dann war ja relativ früh für dich auch so Start in die Arbeitswelt, Ausbildungsstelle. Was hat dich da bewegt? Was wolltest du machen? Was hast du dir vorgenommen? Und wo hast du deine Ausbildungsstelle gefunden?
Also ich war schon als kleiner Junge völlig fasziniert von Baumaschinen. Und immer wenn irgendwo ein Bagger oder ein Trax am Graben war, für ein neues Haus zu bauen, war ich dort und durfte meistens dann mit den Lastwagen fahren. Die haben mich dann mitgenommen und so, und das war für mich das Größte. Ich habe dann auch Baumaschinenführer gelernt, ja, und habe dann so mein Geld verdient.
Warst du dann immer noch der rebellische Marcel, oder wie ist das dann gewesen, so in der Arbeitswelt, Ausbildung, wie hast du dich da gegeben?
Also in der Arbeitswelt, das hat mir ja sehr gefallen, das habe ich geliebt und sie haben auch mich geliebt. Es hat Baumeister gehabt, die haben, wenn sie den Bagger bestellt haben, haben sie schon gesagt, sie wollen dann den Marcel als Fahrer. Also ich war da schon auch beliebt als Baumaschinenführer, ja.
Parallel zu dem, du bist so eingestiegen in die Ausbildung, Arbeitswelt, du warst beliebt, aber parallel hast du ja auch angefangen, dann Drogen zu konsumieren. Wie muss ich mir das vorstellen? Warst du nach außen hin der coole Baggerfahrer und dann innerlich daheim bist du am Hasch, am Rauchen oder wie auch immer? Wie muss ich mir das vorstellen? Waren das zwei Welten für dich?
Ja, am Anfang waren das wie zwei Welten. Das eine war die Berufswelt, wo du ja etwas bringen musst. Und das andere war dann die Drogensucht. Ja, das hat bei mir mit 14, habe ich mit Kiffen angefangen. Und das hat mich natürlich extrem geprägt oder kaputt gemacht. Aber nur äußerlich hat man das nicht so gemerkt. Aber innerlich war ich sehr stark abhängig von allerlei Suchtmitteln. Ja.
Genau. In der Zeit hast du ja immer noch bei den Adoptiveltern gewohnt, also im Haus mit. Wie hat sich dann da in den Teenager, im jugendlichen Alter, die Beziehung zu den Adoptiveltern entwickelt?
Ja, die war nach wie vor schwierig. Mein Adoptivvater hat sehr stark darunter gelitten, dass ich Drogen konsumierte, und es war für ihn fast nicht erträglich, das mit ansehen zu müssen, einfach wie ich war. Und auch diese Wut, immer die Wutausbrüche, und ja, das war schlimm für alle Beteiligten, für die Eltern, für die, ja.
Und dann gab es ja so ein Moment. Und zwar, deine Adoptivmutter hat eine Krebsdiagnose erhalten. Nimm uns doch da mal ein bisschen mit rein, was da auch in dir vorgegangen ist.
Ja, das war auch krass. Also wir hatten vom Spital die Diagnose bekommen, dass die Mutter Unterleibskrebs hat und dass das schon so weit fortgeschritten ist, dass man ihr nicht mehr helfen kann. Und dann haben wir sie quasi nach Hause genommen zum Sterben. Und dann kam da aber so eine Spitex, eine Frau, die uns geholfen hat, die Mutter zu pflegen und Wäsche zu machen, zu kochen und so weiter. Und das war dann die große Wende.
Ja, genau. Dann kam die Liselott.
Ja. Das ist sie.
Nein, nein. Genau, Liselott kam, Spitex, Haushälterin, ihr zwei Männer daheim. Ihr wusstet ja nicht, wie der Haushalt läuft. Und Liselott hatte ich als einen coolen jungen Mann kennengelernt, der flott unterwegs war. Aber sie hat ja sehr schnell gemerkt, bei Marcel, vielleicht nach außen sieht es gut aus, aber der ist drogenabhängig, da ist eine Leere, eine Wut, da ist so vieles in dem drin. Was hat dann diese Liselott, die dann bei euch war, was hat die ins Haus gebracht, was vorher nicht da war?
Also die hat vor allem eine unglaubliche Liebe mitgebracht und Verständnis und Geduld und Freude, die hat Licht ins Haus gebracht, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Licht von Jesus natürlich, oder? Also sie war im Glauben und hat angefangen uns zu erzählen von Jesus und sie hat mir auch gleich am Anfang gesagt, dass Jesus mir helfen könnte, von den Drogen wegzukommen, wenn ich das möchte und so weiter. Da sind dann immer wieder so Gespräche stattgefunden, ja.
Diese Gespräche, sind die rechts rein, links wieder raus? Oder hat das auch was mit dir gemacht, dass sie eben sehr offenherzig mit viel Liebe von Gott, Jesus, Glaube erzählt hat? Hat das was, weiß nicht, gab es Auswirkungen?
Es gab sehr wohl Auswirkungen. Ich habe einfach gemerkt, durch diese Hingabe an Gott hat sie ja uns auch gedient und geholfen mit allem, was sie kann. Und die war dann manchmal sogar in ihrer Freizeit ist sie gekommen und hat uns geholfen. Also das hat mich einfach überwältigt, wie sie für uns gesorgt hat. Ja.
Ich kann mir vorstellen, sie hat sich auch immer mal wieder dich oder euch eingeladen zu einem Gottesdienst, zu einer Bibelstunde. Und irgendwann musstest du da mal Ja sagen, weil sie immer gefragt hat. Nimm uns da mal mit. Du bist dann mal mit ihr in Bibelstunde gegangen. Was ist an dieser Bibelstunde passiert?
Ja, das war ein spannender Pfarrer dort. Er war früher bei den Hells Angels, so ein Rocker-Typ, ja, und ist zum Glauben gekommen, hat Theologie studiert und wurde dann Pfarrer. Und der hat mir dann seine Geschichte erzählt in dieser Bibelstunde und hat mich gefragt, ob ich nicht auch mein Leben Jesus übergeben möchte. Und so, und ich war völlig beeindruckt und habe das dann auch mit ihm gemacht. Wir haben uns dann hingekniet und haben mein Leben Jesus übergeben, ja. Wie man das so machen sollte.
Genau. Ich habe jetzt ein Bild von dir, du stehst vor irgendeinem flotten Auto. Du warst dann, genau, hast dein Leben Jesus übergeben, jetzt war ja alles geklärt, alles wunderbar, jetzt das Leben vor dir und alles wird gut.
Genau, das ist so die Botschaft, aber bei mir war es dann halt so, dass eigentlich das Gegenteil passiert ist. Ich sage mal, heute kann ich das natürlich, einordnen, genau. Damals hat man nicht vom Teufel geredet, sondern nur von Gott und kommt zu Jesus und alles wird gut. aber dass da auch ein Gegenspieler ist, der alles daran setzt, uns davon abzuhalten, unser Leben klar mit Gott zu gehen, das finde ich, ist genauso ein wichtiger Teil, und den man unbedingt thematisieren muss und immer wieder. Genau, und sonst ist man sehr schnell von Jesus weg, und der Teufel weiß ja, wo unsere oder meine Schwachstellen sind, und hat so natürlich gekämpft darum. Der hat mich nicht einfach so schnell dahin losgelassen. Ja.
Genau, du sprichst diesen geistlichen Kampf an. Wie hat sich das dann ganz konkret bei dir ausgewirkt?
Ja, also der ich weiß noch heute, am 10. März 1984 bin ich mit einem Motorrad mit 180 weg von der Straße. Das war ein schwerer Motorradunfall, und ich hatte nur so, wie ich hier sitze, bin ich auf das Motorrad gestiegen. Und, da wusste ich, dass das während dem Flug, ich bin 200 Meter geflogen, ja, vom Sturz her, und ich wusste, jetzt bist du weg, jetzt hast du dein Leben verloren. Das war wirklich, während dem Flug hat mir wie eine Stimme gesagt, jetzt habe ich dich, jetzt bist du tot.
Ja. Ja. Aber du sitzt ja heute hier bei uns, du hast diesen schweren Unfall eigentlich recht gut körperlich noch überlebt, oder?
Ja, das war ein Wunder. Ich meine, die Ärzte haben mich den ganzen Sonntag geröntgt und geschaut und gemacht, und die konnten einfach nicht glauben, dass gar nichts gebrochen war. Aber ich war natürlich am ganzen Körper Blut unterlaufen und so Prellungen und Quetschungen und halt wie das ist so, wenn man durch den Acker fliegt. Ja.
Wir machen jetzt gerade keine Werbung fürs TÜV-Fahren. Genau, das war sicherlich ein sehr einschneidendes Erlebnis. Aber es kam dann in dieser Zeit noch was dazu. Und zwar, die Adoptivmutter ist dann am Krebs verstorben.
Ja, die ist dann verstorben, ja. Und für mich war das natürlich... Wie soll ich sagen, nochmals eine Bestätigung, dass ich jetzt erst recht Drogen nehmen darf, oder? Quasi.
Ja.
Ja. Also der Motorradunfall, der ist ja auch mit Drogen und Alkohol. 1,75 Promille habe ich gehabt und dann noch zwei Joints geraucht, und dann bin ich mit dem Motorrad gestartet. Das, ja. Darum ist ja dann auch das so passiert.
Ja. Genau, nach dem Tod deiner Adoptivmutter ist dann auch irgendwann Lieselotte gegangen. Sie hat nicht mehr alles unter einen Hut gebracht, sich um euch zu kümmern. Mhm. Und wir, weiß nicht, wir haben jetzt hier eben dieses Motto, von allen verlassen. Erst von den leiblichen Eltern, von den Großeltern, Adoptiveltern, also Mutter und dann auch Lieselotte. Ja. Dann warst du quasi alleine daheim mit dem Adoptivvater. Wie hat sich da die Beziehung, hat die sich verändert, verbessert, verschlechtert?
Verschlechtert natürlich. Das war, wir haben aneinander vorbeigelebt. Jeder hat gemacht, was er will, und ja, und das ging ja dann auch nicht mehr lange, dann kam ich in den Knast, ja, dann war...
Genau, die Geschichte, da müssen wir jetzt mal einhaken. Du hast eigentlich eben, es war die Entscheidung, für Jesus nachzufolgen, der Unfall, Tod, sehr nahe, also es ist so viel passiert, und dann... noch in den Knast. Also ich habe manchmal das Gefühl, wenn man so deine Geschichte, das überschlägt sich ja fast nur. Nehmen wir uns da nochmal detailliert herein in diese Situation. Es war eine Znüni-Pause und auf einmal stand die Polizei da.
Genau, ich bin von der Znüni-Pause zurückgekommen zu meinem Bagger und wollte weiterarbeiten. Und dann kamen da zwei Zivilisten und haben mich gefragt, ob ich Marcel Bader bin. Und ich habe gesagt, ja, warum? Dann haben sie gesagt, ja, ich müsse mitkommen, ich bin verhaftet. Und so war ich dann für 3 Monate in der Untersuchungshaft und nachher kam ich in den vorzeitigen Strafvollzug mit 4,5 Jahren Antrag.
Genau, wir sehen da die JVA in Lenzburg, im Aargau. Was hat man dir denn vorgeworfen oder was haben die bei dir vermutet? Du warst ja eigentlich auch ein bisschen überrascht, dass die auf einmal da waren und du mal in Untersuchungshaft warst.
Ich war mir keiner Schuld bewusst.
Ja.
Ja. Nein, das ist, wenn man natürlich so viel Scheiße gemacht hat, irgendwann holt dich das ein. Das ist einfach so. Und sie haben mich ja in der Untersuchungshaft jeden Tag befragt, ob ich was zu sagen hätte. Und ich habe dann gesagt, nein, ich habe nichts zu sagen. Ich wollte natürlich cool sein und möglichst schnell, man sagt ja, wenn du nichts sagst, kommst du am schnellsten wieder raus. Aber die haben ja was gewusst und ich habe nicht gewusst, was die wissen. Und irgendwann wurde ich dann weich und habe gesagt, ja, ich bin mal in Brasilien gewesen und habe Kokain in die Schweiz gebracht. Und dann, das haben sie gar nicht gewusst. Das war ziemlich scheiße. Kacke, ja. Genau. Ja. Auf jeden Fall, sie haben was wegen Hasch, haben sie mich verhaftet. Und das mit dem Kokain, das hat mir dann wirklich die 4,5 Jahre eingebrockt.
Ja, das ist wirklich blöd, wenn man zu viel sagt. Jetzt die wenigsten von uns waren jetzt schon mal in einer Vollzugsanstalt, in einem Gefängnis, vielleicht einfach mal zu Besuch. Wie müssen wir uns das vorstellen? Der erste Tag in Lenzburg. Der schöne ist eigentlich ein historischer Sternebau, architektonisch noch recht spannend. Wie war da der erste Tag?
Ja, das war also das erste Mal, als ich da reingekommen bin, habe ich gedacht, ich bin im falschen Film. Das darf gar nicht wahr sein. Das ist so wie Alcatraz oder der Film. Einfach sind da verschlossene Türen und nicht Gittertüren. Bei Alcatraz waren es ja der gleiche Bau, das gleiche System. Und ja, das war schon sehr hart, ja, endgültig da reinzugehen und zu wissen, jetzt bist du mal ein paar Jahre weg vom Fenster. Ja.
Weiß nicht, ist dann bei dir dann der Groschen gefallen? Okay, ich habe das Leben irgendwie gegen die Wand gefahren, bin jetzt sogar im Gefängnis gelandet, so im Sinne von, jetzt muss ich mal wirklich schauen, dass ich mein Leben unter Kontrolle bekomme. Oder wie ist es dann weitergegangen? Du warst ja drogenabhängig im Gefängnis. Wie müssen wir uns das vorstellen? Bist du dann bist du sauber geworden, dann war alles gut und der Vorbildshäftling und...
Also damals war das dort eine Drogenhölle. Da hast du so viel mehr gekriegt als draußen, oder? Das war alles an einem Ort und es gab Leute, die haben da reingeschmuggelt und so weiter und dann wurde das zum 10-fachen Preis verkauft. Und da sich mein Vater das Leben genommen hatte, als ich im Knast war.
Genau, da sehen wir noch eine Handnotiz.
Ja, genau. Das war die Meldung. Vater von 288 Bader Marcel ist gestorben.
Genau, der Vater hat Selbstmord begangen. Er hat dir noch einen Brief hinterlassen. Die nächste Person, die dich verlassen hat. Weiß nicht, was hat das dann gemacht? Du bist in deinem Gefängnis, in der Drogenhölle.
Ja, ich habe dann für mich dieselbe Entscheidung getroffen.
Genau, du hast es ja dann auch versucht, dir das Leben zu nehmen.
Genau, aber Gott sei Dank ist es nicht gelungen. Ja.
Ja. Du warst parat, die Tabletten waren, glaube ich, parat, ja, für die Überdosis. Aber es ist ja dann doch nicht zu dem gekommen, sondern es gab auf einmal so einen kleinen Hoffnungsschimmer für dich, dass, ja, du vielleicht rauskommst aus Lenzburg, vielleicht in eine halboffene, sagt man der, glaube ich,
genau,
Anstalt.
Genau.
Du hast ja da irgendwas auch noch mit Gott vereinbart gehabt.
Genau, es war da ein Vorfall gewesen im Gefängnis, dass sie mich innerhalb des Gefängnisses nochmals verhaftet haben. Und dann habe ich ein Gespräch gehabt mit einem hohen Justizbeamten und habe ihm dann gesagt, dass ich eigentlich gar nicht in dieser Drogenhölle sein müsste. Ich hätte doch das Anrecht in eine halboffene Strafanstalt und so weiter. Und ich habe einfach mit der Hoffnung gespielt, dass wenn ich jetzt da wegkomme, in eine halboffene Strafanstalt, dass ich dann abhauen könnte. Ja. Das war natürlich mein Ziel.
Genau, aber das war damals anscheinend nicht so einfach. Da war ja irgendwie eine sehr lange Wartefrist. Genau. Und das sah nicht so aus, okay, nächsten Monat ist eventuell eine Möglichkeit, sondern
ja, das waren
ein, zwei Jahre, oder?
Ja, ja, fast zwei Jahre Warteliste, wenn du versetzt werden möchtest in eine halboffene Strafanstalt. Ja. Aber das Wunder war dann schlussendlich, dass ich im Gefängnis zu Gott geschrien habe, in meiner Zelle. Ich habe gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann bringst du mich aus dieser Drogenhölle raus. Ja.
Ja. Und das ist ja dann auch wirklich passiert. Der Brief lag auf einmal in deiner Zelle und du konntest in die halboffene. Mhm. Wie ist es dann weitergegangen? Du bist dann in die halboffene Anstalt gekommen, mhm, und da hast du ja auch einen anderen Insassen getroffen.
Genau, ich bin dann versetzt worden in das Wauwiler Moos, ja, und habe dort einen jungen Mann getroffen, der hat mir von Jesus erzählt, dass er im Gefängnis zum Glauben gekommen ist, ja, und hat mir das einfach so erzählt am Abend bei einem Zellenbesuch. Und als er gesagt hat, dass er sich bekehrt hätte, ist mir in den Sinn gekommen. Also ich habe dann zu ihm gesagt, ja was, du auch? Der erste Gedanke war, ja, das habe ich doch auch mal gemacht. Das ist ja, ja genau, das ist im Wauwiler Moos, im Knast. Ja.
Genau, und du hast ja, wenn ich das, ist das die Bibel, die Gideonsbibel?
Ja, genau. Habe ich dann rausgegraben und darin gelesen und geweint und Buße getan. Und ich war alleine, ja, die ganze Nacht eigentlich habe ich gelesen und ich war völlig überführt von meiner Schuld. Also totales Schuldbewusstsein habe ich gekriegt. Das war so gewaltig.
Ja. Es ist dann, ist dann so langsam die Lebensveränderung eingetroffen? Wie war dann der Alltag in der halboffenen?
Ja, das war meine schönste Zeit des Lebens. Das für mich war das, ich war so glücklich. Und einfach diese Schuld nicht mehr tragen zu müssen und Vergebung zu bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes, oder? Nach all dem, was passiert ist. Man könnte ja sagen, ja, jetzt ist eh alles zu spät, aber ich habe einfach diese innere Freiheit bekommen, das ist unbeschreiblich, das kann man gar nicht in Worte fassen. Wenn man im Knast eingesperrt ist und trotzdem der freiste Mensch ist, ja.
Ihr habt ja dann auch irgendwie Gemeinde gegründet im Gefängnis, hattet da eine Gruppe, ja. Irgendwie die Leitung des Gefängnisses hat dann irgendwie Angst, da entsteht eine Sekte. Ja. Ihr wart voll eigentlich evangelistisch unterwegs.
Genau, also wir haben vom ersten Tag an zusammen dann evangelisiert und einfach den anderen Insassen erzählt, dass Jesus frei macht. Und so, und die haben natürlich gesagt, ja, die sind nicht mehr ganz bei Trost und die sind auf dem Jesus-Trip und weg von den Drogen und jetzt auf dem Jesus-Trip. Ja. Aber das ist der Trip, der gehalten hat bis heute. Ja.
Dann kam der Moment, du durftest aus dem Gefängnis raus, ja noch das Jahr frühzeitig auf Bewährung. Das heißt, du durftest den Teil hinter dir lassen, du warst jetzt mit Jesus unterwegs, gut drauf, aufgestellt, junger Mann, das Leben ist vor dir. Sie haben dir 2.500 Stutz zum Abschied aus dem Gefängnis, zum Start ins neue Leben. Wie verlief dann der Start, die neue Freiheit?
Ja, das war nicht so gut. Ich bin natürlich von der Strafanstalt direkt nach Baden gefahren mit dem Zug und habe dort einen Freund getroffen und dann haben wir ein paar Bier getrunken und so. Und ich habe natürlich schon lange kein Alkohol mehr getrunken in dieser Zeit oder fast keinen, ja. Und am Schluss sind wir halt dann wirklich wieder übel abgestürzt.
Ich sage jetzt mal, schon wieder abgestürzt. Leider schon wieder abgestürzt. Leider wieder eine Talfahrt. Wir möchten noch eine andere Person ins Gespräch bringen, und zwar den Hans, ein Gefängnisseelsorger. Wo wurde ich in der Zeit, glaube in der Halboffenen, gab es immer wieder Kontakt. Und er ist ja auch, als du dann aus dem Gefängnis raus warst, ist er an dir dran geblieben. Er ist ja auch immer mal wieder vorbeigekommen, hat angeklopft. Wie muss ich mir das vorstellen? War das jetzt der nervige Hans oder?
Der Liebende.
Der Liebende.
Natürlich hat es mich genervt, aber er ist einfach dran geblieben und schlussendlich hat das mich wieder zurück auf den richtigen Weg gebracht, ja. Er ist einfach immer wieder gekommen und hat probiert, mich zu überzeugen, dass eine Drogenreha nötig wäre und so weiter. Und ja, und schlussendlich bin ich dann mit ihm gegangen, an einem Wochenende in die Drogenreha, und das war so gewaltig. Also, das war eine christliche Drogenreha, und als ich in das Haus reinkam, da war vom ersten Moment, ich war ja völlig zugedröhnt, und als ich da in das Haus reinkam, war ich voll nüchtern und da ist mir echt wieder Gott als Vater begegnet. Und wir haben dann dort Seelsorge gemacht. Ja, richtig. Ja.
Genau so richtig. Du hast nochmal
rausgefegt.
Ja, du hast nochmal wirklich alles auf den Tisch gelegt. Ja. Das muss sehr gewaltig gewesen sein. Ja. Eigentlich hattest du ja das Auto draußen parat mit den Drogen.
Du warst
ja wieder ready, einfach wenn das nicht funktioniert oder wie auch immer. Du hattest ja immer einen Plan B. Du konntest ja immer wieder zurück. Genau, du warst dann in dieser Reha, du hast wirklich nochmal Befreiung erlebt. Was waren dann deine Gedanken? Okay, jetzt Befreiung. Was war jetzt Lebensperspektive?
Familie.
Und hier an dem Punkt dürfen wir Maria, Frau von Marcel und auch Sam. Ich finde das ganz spannend. Du, sag ich mal so, die Sehnsucht ist in dir entstanden, Familie zu haben. Nachdem irgendwie dich alle verlassen haben, du über Berg und Tal bist, war jetzt Familie dran.
Ich habe einfach den Wunsch gehabt, in mir drin, ich denke, das hat Gott in mich reingelegt, eine Familie zu haben und eine eigene Familie. Ja. Aber da brauchst du eine Frau dazu.
Genau, deshalb haben wir jetzt die Frauen hier. Es ist viel schöner auf der Bühne geworden. Sam, übernimm mal.
Maria, wie habt ihr euch dann kennengelernt?
Ja, das war dann in der Gemeinde, wo ich hingegangen bin, also kurz zu mir. Ich bin aufgewachsen auf einem Bauernhof mit 7 Geschwistern in einer schönen, gesunden Familie, katholisch aufgewachsen. Für mich war Jesus oder der Glaube immer auch gehörte zu meinem Leben. Ich bin dann aber in Neuseeland, habe ich dann zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gefunden, bin dann wieder nach Hause gekommen, ich habe Bäuerin gelernt und bin dann in eine Gemeinde gegangen, wo ich dann im Hauskreis das erste Mal diesen tollen Mann gesehen habe. Und das war im Januar und da habe ich gedacht, den würde ich sofort heiraten. Ja, so Liebe auf den ersten Blick, aber ich habe dann natürlich so seine Geschichte mitgekriegt, das war nicht ganz easy. Aber es war spannend, ich bin mit 14 aus der Schule gekommen und war dann in meinem bäuerlichen Haushaltlehrjahr. Und da, das war in der Nähe von Regensdorf, das ist ja auch eines der größten Gefängnisse da. Und da hatten wir auch Leute vom Gefängnis und die haben dann da mitgearbeitet und einer hat dann da über Weihnachten das Geld alles abkassiert. Und ich weiß, ich habe dazumals zu meiner Chefin gesagt, also mir wäre es egal, wenn ich jemanden liebe, dann würde ich auch jemanden lieben, der mal im Gefängnis war. Und ja, 15 Jahre später habe ich dann so einen Mann kennengelernt. Was mich natürlich am meisten beeindruckt hat, war seine Liebe und sein Feuer für Jesus. Und ja, haben wir uns da getroffen. Und unsere Gemeinde hat so Einsätze gemacht, Bergbauern zu helfen. Da sind wir, da waren wir so in einem Lager. Und ich habe mich natürlich ja, schon verliebt. Aber natürlich, ich war nicht die Einzige in der Gemeinde. Es gab da noch ein paar Anwärterinnen. Genau. Aber ich habe dann gebetet und zu Gott gesagt, ja, wenn das mein Mann ist, dann werde ich ihn bekommen. Und dann im Mai, am Muttertag, haben wir einen Ausflug gemacht nach auf den Bürgerstock, genau. Und da hat er mich gefragt, als wir dann wieder runtergekommen sind, hat er mich gefragt auf dem Schiffssteg, ob ich seine Frau werden will. So hat unsere Beziehung angefangen. Ja, natürlich, man macht ganze Sachen, oder? Das gehört sich so im Christlichen. 10 Tage später haben wir uns verlobt. Bevor meine Eltern auf die Alp gingen, hat er meinen Vater gefragt. Also die waren ein bisschen überrascht. Meine Hand angehalten und dann sind sie auf die Alp gegangen, konnten sich mal erholen von dem Schock und Marcel hat dann seine Stelle gekündigt, wo er war auf einem Autoabbruch, hat die Stelle sofort gekündigt und ist dann zu meinem Bruder, der zu Hause den Bauernhof gemacht hat, ist er zu uns auf den Bauernhof gekommen und hat dann meinem Bruder gratis geholfen, so wie der Jakob da um seine Frau. Genau, und dann 4 Monate später, im September, haben wir geheiratet. Und das ist jetzt dann 35 Jahre her.
Und in der 35 Jahre gab es Momente, wo du Angst hattest, dass der Marcel einen Rückfälle hat, oder?
Also ich hatte nie Angst, dass er wieder drogenabhängig würde, mit harten Drogen. Was natürlich immer mal ein Thema war, das war auch der Alkohol. Und als wir jung verheiratet waren, wir haben dann sehr schnell 4 Kinder gekriegt, und das war nicht immer einfach als junge Familie. Da hat er mal gesagt, also am liebsten würde ich mir mal wieder die Lampe füllen, wenn man das so sagen darf. Ja, irgendwohin sich betrinken gehen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann frage ich meine Mutter, ob sie auf die Kinder schaut, dann komme ich mit. Weil ich habe gedacht, lieber ich gehe mit und sehe, was da passiert, weil ich habe früher im Service gearbeitet und habe all die Männer gesehen, die dann kommen und die über ihre Frauen jammern. Habe ich gedacht, ich gehe mal lieber mit und nehme ihn dann wieder mit nach Hause. Und dann hat er aber gesagt zu mir, ich glaube, wir bleiben doch zu Hause. Und das war dann gegessen. Also, ja... Es gab sicher immer wieder Momente, die nicht so einfach waren. Aber ich glaube, was uns wirklich immer wieder durchgetragen hat, ist erstens mal seine Liebe zu Gott und immer wieder mit Jesus unterwegs zu sein. Wir haben auch immer, jeden Tag, wenn es irgendwie geht, miteinander früh aufgestanden, also manchmal um 5, weil er um 6 auf die Baustelle musste, mit ihm zusammen stille Zeit gemacht, gebetet. Und das machen wir heute noch. Ich glaube, das ist etwas, was wirklich uns durch alle Krisen hindurchgetragen hat. Und auch seine Vergebungsbereitschaft, auch mir gegenüber. Ich bin dann eher, war die Sture oder, und er war immer sehr demütig und hat mir auch vergeben oder war immer wieder bereit, seine Fehler einzugestehen. Und ich glaube, das ist so unser Geheimnis, ein bisschen. Genau.
Ihr habt ja dann, wie war das, schnell viele Kinder. Marcel, wie war das denn als dich? Dann bist du Vater gewesen. Wenig Vaterfiguren vielleicht in deinem Leben gehabt oder immer schwierig, verzerrtes Bild auf Vaterschaft. Wie hast du dich als Vater geschlagen? Was musstest du lernen? Wie erging es dir da?
Ja, das war für mich ein Riesenthema. Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Ich habe das ja selber nicht so richtig erlebt, wie man das macht, aber anhand der Bibel, weil ich immer wieder in der Bibel gelesen habe, regelmäßig, habe ich dort gesehen und erlebt, wie Gott mit mir umgeht, wie viel Geduld er mit mir hat und so weiter. Und das hat mir wirklich sehr viel Kraft gegeben. Und ich habe bei Gott Vater gelernt, wie man Vater ist, ja. Wenn man das so sagen kann. Ja. Oder ansatzweise natürlich, ja.
Ihr habt ja nicht nur leibliche Kinder, sondern sind ja noch mehr dazugekommen. Nehmt uns doch mal ein bisschen mit rein, wie ihr beide dann auch zusammen irgendwie eine Lebensversion, eine Lebensperspektive gemeinsam entwickelt habt. Da könnte man vielleicht Stunden mit füllen, aber einfach in der Kürze. Ich versuche nochmal, dass dann die bäuerlich aufgewachsene, der junge Mann mit der krassen Karriere, der tätowierte Typ, beide lieben aber Jesus. Und jetzt ist Familie da. Was war dann für euch so über eurem Leben? Wo wolltet ihr hin? Was hat auch euch Jesus aufs Herz gelegt für die Zeit, die dann kommt?
Für Menschen da zu sein. Maria hat ja als Mädchen auch miterlebt. Sie haben auch immer Pflegekinder gehabt in der Familie. Und als wir dann in der Stiftung Gott hilft gearbeitet haben in Zitzers, haben wir automatisch auch immer wieder Kinder gehabt, die nicht nach Hause konnten am Wochenende oder in den Ferien. Dann sind die schlussendlich bei uns gelandet und wir haben sie geliebt und durchgetragen, ja.
Ja, also als er mich gefragt hat, ob ich ihn heiraten will, hat er gesagt, er möchte dann mal in die Mission. Und ich habe gesagt, okay, ich komme überall hin mit, habe dann aber gebetet, Jesus, lass uns nie in die Mission gehen. Also wir sind heute in der Mission, aber in der Inlandmission. Und ich bin natürlich so aufgewachsen, auch mit Pflegekindern, meine Eltern, meine Mutter war Italienerin, die hatte immer ein offenes Haus und wir hatten ganz viele Menschen, die bei uns ein- und ausgingen. Und das war mein großes Vorbild, das wollte ich auch. Und dann sind wir eben in diese Stiftung Gott hilft gekommen und sind da in Kontakt gekommen mit Kindern, die es nicht so einfach im Leben hatten. Und sind dann nach 6,5 Jahren wieder da raus und haben in einem Einfamilienhaus gelebt mit 9 Zimmern. Und dann sind die Behörden immer wieder auf uns zugekommen und haben gefragt, dass wir haben insgesamt mehr als 50 Pflegekinder gehabt, Notfallplatzierungen, Pflegekinder auch längere Zeit und etwa ein Drittel davon haben wir bis heute regelmäßigen Kontakt. Und dann vor mehr als 10 Jahren haben wir dann, wir haben dann immer ein größeres Haus gesucht, ein bisschen weiter weg, und sind dann auf dieses Haus, was auch wieder eine Riesengeschichte und ein Wunder ist, in Valzaina gestoßen, das wir kaufen konnten mit Gottes Hilfe. Und jetzt seit über 10 Jahren haben wir da begleitetes, betreutes Wohnen, wo wir wieder Menschen aufnehmen, oder immer noch, genau.
Vielleicht versucht noch mal, was ist da die Motivation dahinter? Wir sind ja jetzt auch einfach in der Weltgeschichte in einer ganz spannenden Situation. Ich habe das ja zum Einstieg gesagt, wir beschäftigen uns mit Barmherzigkeit, eine Stadt der Barmherzigkeit sein, Gnade leben, Gottes Gnade empfangen, weitergeben und so weiter. Was ist eure Motivation da, euer Herz, eure Familie, euer Haus aufzutun?
Ja, die Motivation ist Jesus Christus. Er hat mir geholfen, unsere Familie, Maria, wir erleben ja ihn täglich, und wir möchten das weitergeben, was wir mit Gott erleben, weil das ist das Einzige, was hilft. Und auch in Zukunft, das hat Ewigkeitsperspektive, Ewigkeitsfrüchte. Alles andere wird irgendwann vergehen, aber das wird in Ewigkeit bleiben. Jeder, den wir vielleicht mitbringen können oder, keine Ahnung, etwas dazu beitragen können, dass er zum Glauben kommt. Wie das bei mir ja auch der Fall war. Da sind verschiedene Leute involviert gewesen und haben ihren Beitrag dazu geleistet, ja.
Ja, genau, also als Marcel aus dieser Drogenreha kam, war er bei einer Familie, die haben ihn aufgenommen, Susi und Paolo, sind heute noch gute Freunde von uns. Mhm. Und wir glauben einfach, dass jeder von uns die Möglichkeit oder ja, hat, irgendjemandem zu begleiten oder zu helfen. Man muss nicht irgendwie fachlich ausgebildet sein. Also ich bin Bäuerin gelernt, er ist Baumaschinenführer, wir haben keine sozialpädagogische Ausbildung in dem Sinn, aber wir haben einfach das Herz und wir haben vor allem das Wort Gottes, das uns immer wieder hilft und den Weg zeigt, Barmherzigkeit, eben Menschen aufzunehmen. Wir haben auch Drogenbabys aufgenommen von diesen Pflegekindern, mit denen haben wir heute noch Kontakt, oder einfach junge Menschen. Ich glaube, jeder von uns, auch jetzt in dieser Krise, kann einen Teil dazu beitragen oder einen Menschen zu begleiten oder halt einfach das Wort Gottes zu erzählen. Letzthin haben wir eine schöne, noch zum Abschluss, eine schöne Begegnung gemacht. Marcel war wirklich Vollblut-Evangelist vor 30 Jahren. Mit der Feuerwehr war er an einem Kurs und hat da von Jesus erzählt und ja. Und wir haben da unser Haus und da haben wir eine kleine Beiz und da ist ein Gast gekommen und der hat sich da hingesetzt, ein Mann in unserem Alter, und dann hat er gesagt, er hätte Krebs, und da hat Marcel ihm erzählt, dass eigentlich nur Jesus ihm helfen kann. Und dann hat er ihn angeschaut und gesagt, dich kenne ich. Und er hat sich erinnert, dass 30 Jahre zuvor in diesem Offizierskurs hat Marcel ihm von Jesus erzählt. Und er hat sein Leben jetzt Jesus übergeben. Er hat immer noch Krebs, aber er kommt immer wieder und er sagt, das ist der Einzige, der mir helfen kann. Also nach 30 Jahren hat Gott uns wie die Frucht aufgezeigt, dass dieser Mann zum Glauben gekommen ist. Ich möchte euch Mut machen, das Wort Gottes kommt nie leer zurück, egal wo wir säen oder egal wo wir jemandem etwas Gutes tun. Wir haben... Ja, wir könnten Stunden füllen mit solchen Erlebnissen, wie wir Gott täglich erleben. Und das fasziniert uns einfach und darum sind wir noch dran und machen weiter. Genau.
Wir setzen hier einen Doppelpunkt. Vielen Dank fürs Teilhaben an eurer Geschichte. Ich finde es faszinierend, eigentlich von allen verlassen und doch nicht aufgegeben. Du wurdest nie aufgegeben, Gott war an dir dran, Menschen waren an dir dran. Und dass ihr das zu euren, ich sage jetzt mal, eine DNA gemacht habt. Ihr wollt an Menschen dran sein, die Menschen, die euch Gott ins Haus tut oder auch sonst. Vielen Dank euch beiden.